So, hallo Ute. Schön mit dir zu sprechen in Santiago de Chile. Ute, du bist ja bereits einige Tage vor dem Referendum in Chile angekommen. Chile war ja seit März sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen und es gibt ja immer noch den Notstand, der von der Regierung ausgerufen wurde. Wie hast du denn nach deiner Ankunft das Leben auf der Straße in Chile miterlebt?
Ich habe das Leben als relativ leicht und frühlingshaft erlebt. Ehrlich gesagt, ich kam aus Deutschland, wo die Corona-Zahlen anstiegen und in Chile hatten sie sich einigermaßen, zwar auf hohem Niveau, aber dennoch einigermaßen stabilisiert. Auf der Straße sind alle mit Masken unterwegs, aber das Leben geht wieder los. Nach 4 Monaten strikten Ausgangsbeschränkungen ist jetzt nur noch nachts gilt die Ausgangssperre. 23 Uhr bis 5 Uhr morgens und tagsüber sitzen Menschen sogar wieder in Cafés und haben auf jeden Fall auch ganz viel schon vor dem Plebiszit dafür mobilisiert. Das Thema Plebiszit hing sozusagen in der Luft. Überall waren Plakate und Transparente zu sehen, die aus den Häusern gehängt wurden für das Apruebo, also das Ja, die Zustimmung zu einem neuen verfassungsgebenden Prozess. Auf den Straßen war es geschrieben, auf den Gehwegen war es geschrieben, auf Plakaten wurde dazu aufgerufen. In ganz vielen Kundgebungen wurde erklärt, um was es überhaupt geht, damit alle Leute das Verfahren verstehen sollten, wie diese Abstimmung stattfindet, was die Kommissionen bedeuten, die die Verfassung schreiben sollen.
Und dann kam es ja eine Woche vor der Abstimmung am 18. Oktober zu einer großen Demonstration anlässlich des Jahrestags des Ausbruchs der sozialen Proteste in Chile im Oktober 2019. Wie hast du diese Demonstration erlebt?
Am 18. Oktober war ich ab morgens in und um die Plaza de la Dignidad, wie der Platz, Plaza Baquedano ja jetzt genannt wird, unterwegs. Schon morgens früh ab 9:30 war da Tränengas in der Luft. Also Tränengas scheint das Mittel der Polizei zu sein, um Plätze zu räumen, um Menschen nach Hause zu schicken. Kleine Gruppen von Demonstrantinnen formierten sich da mit Transparenten und versuchten auf den Platz und rund um das Reiterstandbild des Baquedano in der Mitte des Platzes zu kommen. Am Anfang standen da Polizisten. Irgendwann schaffte es eine feministische Gruppe, sich dort auf die Mittelinsel des Platzes zu positionieren. Und dann füllte sich die Mittelinsel, der ganze Platz, ganz schnell mit vielen, vielen Menschen, mit Fahnen, mit Musik, mit Gesang, Tanzgruppen. Und so ging das den ganzen Tag. Am späten Nachmittag gab es dann Auseinandersetzungen zwischen zwei oder sogar drei Gruppen von Fußballfans und es brannten dann im Verlauf des Abends ja auch zwei Kirchen in der Umgebung aus, wobei nachher die Information durchsickerte, dass ein Militär zumindest bei einer dieser Aktionen dabei war. Am späteren Abend war in der Población La Victoria, in einem Armenviertel, ist ein 25- oder 26-jähriger Mann, Aníbal Villarroel, erschossen worden von der Polizei. Das ist eigentlich die gravierendste Bilanz dieses Tages, die in den Medien aber nicht so präsent war. Seine Familie hat Anzeige erstattet und fordert Aufklärung.
Und dann kam der Wahltag am 25. Oktober und am Abend war dann schnell klar, dass eine riesige Mehrheit für eine neue Verfassung gestimmt hatte. Es strömten wieder Tausende auf die Plaza de la Dignidad, um das Wahlergebnis zu feiern. Wie hast du den Wahltag erlebt und wer hat dann am Abend das Wahlergebnis gefeiert?
Ich war an dem Wahltag unterwegs in Ñuñoa, in Lo Hermida, was ein armes Viertel angrenzend ist, und im Estadio Nacional, wo ab dem 11. September 1973 20.000 Gefangene verhaftet waren, gefoltert und viele von ihnen ermordet wurden. Da war ein ganz großes Wahllokal sozusagen mit über 160 Wahltischen. Ich habe überall große, lange Schlangen von wartenden Menschen gesehen, die an der Wahl teilnehmen wollten. Ich hatte den Eindruck, dass die Wahl als solches sehr korrekt und im Grunde problemlos abgelaufen ist. Als dann durchsickerte, dass das Ergebnis für das Apruebo so klar ausgefallen ist, ist in vielen Vierteln einfach Jubelstimmung ausgebrochen. Die ganze Stadt war ein einziges Hubkonzert und Leute zogen mit ihren Fahnen und mit Töpfen, mit Cacerolazos durch die Straßen und sammelten sich an verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Stadtvierteln und haben bis abends oder bis in die Nacht gefeiert. Der Toque de Queda, also die Ausgangssperre, war an dem Tag erst ab 1 Uhr, sodass auch es leichter war, draußen zu sein. Ich selber war nicht an der Plaza de la Dignidad an diesem Abend. Ich war bis 10 Uhr abends im Estadio Nacional und habe dort auch die Auszählung beobachtet. Danach noch auf den Straßen Juniors da, wo auch gefeiert wurde. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Leute dort waren, dass die Stimmung total ausgelassen und friedlich war, dass sehr viele Familien dort unterwegs waren.
Und aufgrund des so deutlichen Wahlergebnisses ist dann auch ja Präsident Piñera am Abend ist vor die Kamera getreten und hat sich sehr positiv auf den Wahltag bezogen, obwohl eigentlich große Teile seines politischen Lagers ja dazu aufgerufen hatte, gegen eine neue Verfassung zu stimmen. Was denkst du, was tut sich da gerade in der Regierung? Welche Strategien verfolgt jetzt das Regierungslager nach der Abstimmung?
Meine Einschätzung ist, dass es eigentlich nur eine Strategie geben kann, nämlich, dass das Regierungslager sich beteiligt an dem verfassungsgebenden Prozess, sprich an der Aufstellung der Kandidaten für den Konvent, der die Verfassung schreiben soll, und dann am Prozess des Schreibens. Und zwar in der Form, dass sie versuchen werden, ein Drittel oder mehr als ein Drittel der Beteiligten an diesem Konvent zu stellen, um mit diesem Drittel bestimmte Veränderungen zu blockieren. Und zwar, um möglichst großen Einfluss darauf nehmen zu können, wie die zukünftige Verfassung aussehen soll. Das heißt konkret, dass ich denke, dass sie versuchen werden, diesen Prozess als positiv zu bezeichnen, um daran selbst teilzunehmen, um möglichst große Anteile ihres Programms einbringen zu können. Denn es gibt keine andere Option. Mit 80% für das Apruebo steht das Regierungslager eigentlich außen vor.
Wie ist denn jetzt der weitere Weg? Wie soll der verfassungsgebende Prozess nun weitergehen? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer neuen Verfassung?
Zunächst werden Wahllisten für den verfassungsgebenden Konvent aufgestellt. Diese Wahl soll im April 2021 stattfinden. Der verfassungsgebende Konvent hat dann 9 Monate oder, es kann einmalig verlängert werden, maximal 12 Monate Zeit, um einen Text für eine neue Verfassung zu schreiben. Dieser Text und die einzelnen Abschnitte darin müssen mit einer Zweidrittelmehrheit des verfassungsgebenden Konvents beschlossen werden. Und das Ergebnis dieses Prozesses, der Text, der vom verfassungsgebenden Konvent geschrieben wird, wird dann zu einem abschließenden Plebiszit nochmals den Chilenen und Chileninnen zur Wahl gestellt. Diese Wahl wird dann also stattfinden ungefähr Mitte 2022. Und wird verpflichtend sein. Da müssen alle Chileninnen und Chilenen teilnehmen. Wenn dieser Text angenommen wird, wird es eine neue Verfassung geben. Wenn der Text abgelehnt wird, wird die alte Verfassung aus dem Jahr 1980 weiterhin Gültigkeit haben.
Du sprachst von der Wahl zum verfassungsgebenden Konvent. Dieser Konvent soll geschlechterparitätisch besetzt sein. Es soll auch Sitze für indigene Vertreterinnen festgeschrieben werden. Und gleichzeitig ist nicht gesichert, dass der neue Verfassungstext auch progressive Forderungen aus der sozialen Bewegung mit beinhalten wird, da dieser Konvent ja alle Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit treffen soll. Wie wird das denn innerhalb der sozialen Bewegung diskutiert? Gibt es da eine gemeinschaftliche Haltung innerhalb der Bewegung oder könnte es da eventuell auch zu Spaltungen und Fraktionierungen kommen?
Das stimmt, der verfassungsgebende Konvent muss geschlechterparitätisch besetzt sein. Die Beteiligung indigener Gruppen ist noch in der Schwebe. Eine Parlamentskommission plädiert dafür, Sitze für indigene Gruppen zu reservieren. Das muss aber noch bestätigt werden. Es ist nicht gesichert, dass progressive Forderungen und Forderungen aus den sozialen Bewegungen beinhaltet oder umgesetzt werden. Nein, genau darum geht es jetzt. Und zwar eigentlich schon im jetzigen Moment, wo die Listen für die Wahl zum verfassungsgebenden Konvent vorbereitet wird. Um eine möglichst große Beteiligung der Bevölkerung und der sozialen Bewegungen zu erreichen, ist es wichtig, einen möglichst hohen Anteil, sprich über 2/3, der Mitglieder des verfassungsgebenden Konvents zu erreichen. Darum geht es jetzt auch in der Aufstellung der Wahllisten für den verfassungsgebenden Konvent. Diese Wahllisten werden in den verschiedenen Wahlbezirken erstellt. Und natürlich sind hier die Parteien klar im Vorteil. Die Wahlen werden nach der bestehenden Wahlgesetzgebung stattfinden. Und die Parteien sind diejenigen, die die Wahllisten aufstellen werden. Es ist noch in der Diskussion, ob es auch eine unabhängige Liste geben könnte oder ob eine neue Partei sozusagen als Vertretung unabhängiger KandidatInnen gegründet werden könnte. Andererseits gibt es bereits Forderungen sozialer Bewegungen, zum Beispiel der Mesa de Unidad Social, dass die Parteien Plätze auf ihren Wahllisten zur Verfügung stellen sollen für soziale Bewegungen, um eben eine breite Beteiligung zu erreichen. Denn allen ist klar, dass diese Entscheidung für einen verfassungsgebenden Prozess zurückgeht auf eine ganz breite Mobilisierung in der Bevölkerung und der sozialen Bewegung. Das ist kein Verdienst der Parteien, sondern der sozialen Bewegung und vieler Menschen, die bislang überhaupt nicht beteiligt oder organisiert waren. Und das Misstrauen in die politischen Parteien ist sehr groß, deshalb geht es den sozialen Bewegungen jetzt darum, möglichst viel zu mobilisieren dafür, dass sie möglichst viele Plätze im verfassungsgebenden Konvent besetzen können oder aber ihre Positionen an Vertreterinnen im verfassungsgebenden Konvent so übermitteln, dass sie dort vertreten werden.
Im Rahmen der sozialen Proteste im letzten Jahr waren ja nachbarschaftliche Versammlungen, also territoriale Versammlungen, sogenannte Cabildos, sehr wichtig. Dort haben sich die Menschen in den Stadtvierteln getroffen, haben politisch diskutiert und dann kam es zum Lockdown wegen Corona. Bestehen diese Strukturen gerade weiter? Treffen sich diese Nachbarschaftsgruppen weiterhin? Glaubst du, dass die weiterhin eine wichtige Funktion spielen können?
Da habe ich ganz unterschiedliche Informationen bekommen. Ich habe tatsächlich gezielt auch danach gefragt und in manchen Gegenden oder Bezirken scheinen diese Cabildos oder Assembleas eingeschlafen zu sein, teils schon vor der Pandemie, teils durch die Pandemie und in anderen bestehen sie fort, auch während der Pandemie und auch jetzt, in welcher Form auch immer. Auf jeden Fall ist überall zu spüren, dass das eine der Formen sein kann und wird, um die Diskussion wieder aufzunehmen, die Organisierung wieder aufzunehmen, den Prozess der Beteiligung der Bevölkerung wieder aufzunehmen. Denn also mein Eindruck ist, allen ist klar, jetzt oder nie. Das ist der Moment, wo es darum geht, diese 2/3-Mehrheit zu schaffen, entweder im verfassungsgebenden Konvent oder aber parallel dazu Strukturen aufzubauen, die so stark sind, dass sie gehört werden müssen, dass der verfassungsgebende Konvent, auch wenn er in diesem formellen Rahmen gewählt wird, als Legitimierung auch darauf hören muss, was in einer parallelen Struktur von Debatten in einer Form von Assembleas oder Cabildos diskutiert wird, dass das gehört werden muss und mit einfließen muss. Das scheint eine der Strategien zu sein.
In den hiesigen Medien in Deutschland gab es ja auch eine Berichterstattung zum Thema Referendum in Chile in den letzten Tagen. Warum findest du es wichtig, ein Publikum in Deutschland über den Prozess in Chile zu informieren?
meines Erachtens ist es ein ganz wichtiger historischer Moment. Es ist klar geworden, dass die chilenische Bevölkerung den Neoliberalismus als gesellschaftliches Modell nicht mehr akzeptiert. Die Glaubwürdigkeit des Neoliberalismus ist sozusagen gescheitert. Nicht die ökonomische Macht, aber die Glaubwürdigkeit dieses Modells, das 1973 durch den Putsch in Chile eingeführt wurde und der Gesellschaft und der Wirtschaft seinen Stempel aufgedrückt hat. Mit einem sehr hohen Grad an Privatisierung, an Kommerzialisierung und an Verschuldung der Bevölkerung und so weiter. Zu sehen, dass 80% oder 78% der Bevölkerung darin keine Perspektive mehr sehen, ist historisch meines Erachtens. Außerdem als zweiten Punkt finde ich sehr bewegend zu sehen, wie verschiedene Bewegungen, die seit Jahren aktiv sind, zusammenkommen. Die Bewegung der SchülerInnen und Studierenden, die Bewegung der Feministinnen, der Mapuche, der sozialen Bewegung, die gegen die Privatisierung der Rentenversorgung seit Jahren protestiert und sich organisiert. All diese sind seit Oktober 2019 sozusagen in einer relativ unorganisierten Form trotzdem gemeinsam vereint auf der Straße und auf irgendeine Art auch in ihrem Geist vereint. Und es ist klar, dass es um eine gemeinsame Sache geht, die es gilt zu ändern in der chilenischen Gesellschaft. Und das ist sehr bewegend und sehr beeindruckend. Da sind Alte und Junge dabei, Alte, die die Unidad Popular und den Putsch erlebt haben, Junge, die sich an politischen Diskussionen nicht beteiligt hatten, sind total engagiert dabei. Und es ist klar, dass es nur gemeinsam möglich ist, diese Gesellschaft humaner zu gestalten und dass es im kommenden Jahr darum geht, jetzt alles dafür zu tun. Und es ist sehr schön.
Vielen Dank, Ute, für das Gespräch. Tschüss.